Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Deutschland gegen Schottland. Mit diesem Spiel beginnt in 6 Tagen die Fußball-Europameisterschaft. Nach dem holprigen 2:1 gegen Griechenland gibt es aber einige Fragezeichen zur Leistungsfähigkeit des deutschen Teams. Was Taktikexperte Tobias Escher dazu sagt, hören Sie gleich. Außerdem geht es in dieser Sendung darum, dass Arbeiterinnen und Arbeiter aus Kambodscha Adidas vorwerfen, zu wenig gegen Lohnraub bei den Zulieferbetrieben zu unternehmen. Und angesichts des Hochwassers in Süddeutschland ist die Geografin Sabine Hafner der Meinung, manche Sportvereine werden in Zeiten der Klimakrise ihre jetzigen Sportplätze aufgeben müssen und umsiedeln. Mehr dazu in den kommenden 50 Minuten. Wir starten aber in der Lanxess Arena in Köln beim Final Four der Handball Champions League der Männer. Der THW Kiel spielt dort gerade im 2. Halbfinale gegen den FC Barcelona. ARD-Reporter Thorsten von Wege beobachtet das Spiel live in der Halle. Herr von Wege, zur Halbzeit lagen die Kieler 9:15 zurück. Wie läuft bisher die zweite Halbzeit?
Auch durchwachsen, muss man so deutlich sagen. 21:14 steht's. Das sind schon wieder 13 Minuten absolviert im zweiten Spielabschnitt. Und der große FC Barcelona, der Rekordchampion, der strebt hier dem Finaleinzug relativ locker entgegen, weil zunächst zu Beginn der zweiten Halbzeit den Kielern genauso wenig gelang wie über weite Strecken des ersten Spielabschnitts, weil sie sich dann nochmal fingen. Da stand es 18:14 und da hatten die vielen Fans, die hier in der pickepackevollen Arena sind, noch ein bisschen Hoffnung, dass was geht für den deutschen Rekordmeister. Aber denkste, Barcelona spielt das im Stil eines Souveräns herunter, macht jetzt das nächste Tor. Und damit wird klar und klarer bei inzwischen 22:14 8 Toren Vorsprung für die Katalanen. Das ist, wer deutsche Handballer bei diesem Final Four von mir sehen will, sich das Spiel um Platz 3 anschauen muss. Denn im Endspiel werden sie nicht stehen.
Genau, der SC Magdeburg hat ja auch das erste Halbfinale verloren, vorhin schon 26:28 gegen Aalborg. Was war der Grund, warum die Magdeburger ihren Titel dieses Jahr nicht verteidigen können?
Also da haben wir ein total ausgeglichenes Spiel gesehen. Zweier Mannschaften, die mit einem viel höheren Tempo agiert haben, als wir das jetzt hier im zweiten Semifinale erleben können. Magdeburg und Aalborg eigentlich zwei Mannschaften, die deckungsgleich dieselben Systeme praktizieren. Also ganz schneller Handball. Tempo, Tempo und nochmal Tempo. Dazu hohe Individualität, viele Durchbrüche zum Kreis, aber trotzdem auch gute Abwehrformationen mit guten Torhütern. Das Spiel stand wirklich lange auf des Messers Schneide. Da konnte sich weder die eine noch die andere Mannschaft absetzen bei Wechseln in Führung. Und dann brachten es die Dänen fertig, kurz vor Ultimo noch einen Trick auszupacken, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht nennt man es auch besser taktischen Schachzug. Sie spielten nämlich im Angriff 7-6. Man kann ja den Torwart herausnehmen und durch den 7. Feldspieler ergänzen. Und das haben sie in Perfektion gemacht und damit immer wieder Tore erzielt. Und Magdeburg konnte da nicht mehr darauf antworten. In der 58. Minute gab es zum ersten Mal einen 2-Tore Vorsprung für die Dänen. Da hatte Magdeburg dann keine Antwort mehr drauf. 28:26 für Aalborg. Die sind verdient, wirklich verdient eingezogen in dieses Endspiel und werden mit großer Wahrscheinlichkeit auf Barcelona treffen.
Live aus der Kölner Lanxess Arena, Thorsten von Wege, vielen Dank. Und wie dieses zweite Halbfinale ausgeht, das erfahren Sie dann natürlich im Laufe dieser Sendung. Es sollte nochmal richtig Selbstvertrauen geben, das letzte Testspiel der Fußballnationalmannschaft. Vor der Heim-Europameisterschaft nach dem 2:1 gegen Griechenland gibt es aber jetzt wieder mehr Zweifel als Gewissheiten, vor allem nach der schwachen ersten Halbzeit.
Wir müssen jetzt zusehen, dass wir dann, wenn wir im Eröffnungsspiel gegen Schottland auftreten, dass wir dort von Anfang an anders auftreten, weil sonst kann uns das dort auch um die Ohren fliegen. Aber ja, wichtig ist, wie gesagt, dass wir auch noch gewonnen haben und so dadurch noch ein gutes Gefühl geholt haben.
Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt versucht also, das Positive zu sehen. Und das gab es ja auch in der zweiten Halbzeit. Mehr Druck, bessere Kombination und Tore von Kai Havertz und sehr sehenswert von Pascal Groß. Aber es gab eben auch wieder viele Ballverluste, auch im Aufbau, wenig Durchschlagskraft in der Offensive und eine schlechte Absicherung gegen Konter. Ja, und dann patzt auch noch Torwart Manuel Neuer.
Der war leicht abgefälscht gewesen, hatte so einen gewissen Spin, aber den muss ich besser wegbringen und das können wir besser verteidigen grundsätzlich. Bei beiden Spielen finde ich, dass ich gute Leistungen gezeigt habe und so gehe ich auch in die Gruppenphase.
Und auch Bundestrainer Julian Nagelsmann macht nach dem Spiel sofort klar, Neuer bleibt die Nummer 1.
Er hat mein Vertrauen und mir ist völlig bewusst, dass in den Medien das Thema diskutiert wird. Es wurde ja auch schon vor dem Spiel diskutiert und unzählige Male diskutiert. Auch wenn ich die Sinnhaftigkeit nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich glaube, jeder Deutsche sollte ein Interesse daran haben, dass jeder Spieler gefestigt und stabil und als Mannschaft stabil das Turnier geht, weil ich hoffe, dass ihr alle auch Erfolg wollt, nicht nur wir. Aber es ist so ein bisschen das Medienspiel, das ist auch okay. Aber intern, wenn wir weder den Fehler anschauen, noch diskutieren, noch an der Torwartfrage rumdoktern.
Julian Nagelsmann mit seiner ganz eigenen Interpretation der Buster-Politik. Wir nehmen uns trotzdem die Freiheit, über Manuel Neuer zu sprechen und natürlich auch den Rest des Teams. Und zwar habe ich mit Tobias Escher gesprochen, Autor des neuen Buches Die Weltmeister von Bern, Biografie einer Jahrhundertmannschaft und Taktikexperte. Herr Escher, hat ausgerechnet Deutschland ein Torwartproblem?
Ein Problem würde ich Deutschland noch nicht attestieren, aber natürlich mit einem Torwart ins Turnier zu gehen, der eine mittelmäßige Rückrunde gespielt hat, sagen wir wie es ist, der lange Zeit verletzt gefehlt hat, der mit 38 auch nicht mehr der Jüngste ist, das ist schon ein leichtes Risiko.
Aber wahrscheinlich trotzdem nachvollziehbar, dass Nagelsmann dieses Fass so kurz vor der EM jetzt nicht nochmal aufmacht, sondern jetzt durchzieht.
Würde Herr Nagelsmann das Fass noch einmal aufmachen, würde das die gesamte Mannschaft, denke ich, verunsichern. Manuel Neuer ist ja auch ein gestandener Spieler. Ich denke, da ist es besser, den Spieler nochmal zu stützen, anstatt da nochmal das Fass aufzumachen.
Und es war ja gestern auch nicht nur Manuel Neuer, zumal der ja auch in der Anfangsphase des 1:0, das frühe 1:0 durch zwei Weltklasse-Paraden verhindert hat. Die erste Halbzeit war ja generell ein Rückfall in gar nicht mal so lange vergangene Zeiten. Warum?
Das ist natürlich schwer zu erklären. Das Problem für Nagelsmann jetzt natürlich ist, dass er in dieser ersten Halbzeit exakt dieselben Feldspieler aufgestellt hat wie gegen Frankreich und die Niederlande bei den beiden überzeugenden Siegen im März. Es war schon klar, dass diese Mannschaft als Stammelf reingehen soll. Gleichzeitig sind viele Spieler nicht mehr in derselben Form, wie sie im März waren. Es ist aber auch so, dass diese Aufstellung an sich sehr, sehr viele Spieler im Zentrum geballt hat. Das war ja Julian Nagelsmanns Idee. Wie kriegen wir Florian Wirtz, Ramon Musiala, wie kriegen wir auch Ilkay Gündogan da rein? Und jetzt gegen Griechenland war das ein bisschen zu stark aufs Zentrum ausgerichtet, diese gesamte Aufstellung.
Das heißt, Sie haben gesagt, das ist die Startelf, die eigentlich Nagelsmann jetzt ja auch aufgeboten hat, eben in den Testspielen, damit er sich einspielt. Vorne auch ja noch Kai Havertz mit drin, Torschütze zum 1:1. Muss er da dann schon in der Gruppenphase was verändern oder sagen Sie, dieser eine Ausrutscher ist noch kein Grund, jetzt an der Statik da vorne grundsätzlich was zu ändern?
Das ist eine ganz schwierige Situation für den Bundestrainer. Man hat ja auch im Spiel gegen Griechenland gemerkt, dass die zweite Halbzeit deutlich besser war. In der zweiten Halbzeit war da mit Leroy Sané ein echter Außenspieler auf rechts, mit David Raum als Linksverteidiger noch jemand, der diese Position breiter interpretiert hat, der mehr Flanken geschlagen hat. Und das hat dem deutschen Spiel gut getan. Und da wird natürlich auch der Bundestrainer sich seine Gedanken machen müssen, ob das auch gegen so tiefstehende Mannschaften gegen Schottland nicht Sinn ergibt, auf den Außen ein bisschen anders aufzustellen, als man das gegen Griechenland getan hat.
Auffällig ist ja tatsächlich, dass es gegen Frankreich und die Niederlande besser geklappt hat, also gegen bessere Teams individuell, und gegen Griechenland und auch gegen die Ukraine, die ja auch sehr tief verteidigt haben, das deutsche Team sich teilweise schwer getan hat. Ist das einfach weiterhin das Problem, dass die deutsche Mannschaft gegen bessere Teams besser aussieht?
Man merkt deutlich, dass wenn Deutschland auf Teams trifft, die auch selber den Ball haben wollen, wo die auch sehr, sehr stark sind individuell, dass da nochmal 10% mehr da sind. Aber gerade wenn der Gegner die Deutschen früh stört, wenn der Gegner nervt, wie das auch Österreich getan hat, die Türkei, auch jetzt Griechenland, das ist nichts, was der deutschen Mannschaft besonders gut schmeckt, gerade diese ersten Elf, die man hat spielen sehen. Denn in diesem Punkt müssten sie sich verbessern, weil auch gerade so ein Teams wie Ungarn und die Schweiz auf solche Taktiken abzielen.
Jetzt sind noch 6 Tage bis zum Eröffnungsspiel gegen Schottland. Die nächsten 2 Tage, also heute und morgen, hat der Bundestrainer freigegeben. Und dann geht's in die letzten Vorbereitungen. Woran muss das deutsche Team taktisch noch am stärksten arbeiten in dieser Zeit?
Ich denke, dass gerade defensiv das deutsche Team noch ein bisschen sattelfester werden muss. Das war jetzt auch wieder gegen Griechenland zu spüren. Wenn die Ballverluste dann im Zentrum sind, dann stand man doch sehr luftig. Und Griechenland hatte ja auch durchaus Möglichkeiten, noch mehr Tore zu schießen in dieser ersten Halbzeit. Weil gerade in der Gruppenphase werden alle 3 Gegner versuchen, Deutschland mit Kontern zu überraschen und auch mit Kontern zu besiegen. Und in diesem Punkt muss man sehr, sehr konzentriert arbeiten, weil du willst nicht 1:0 gegen Schottland zurückliegen. Die können sehr gut verteidigen, auch so eine Führung verteidigen.
Was bedeutet Konterabsicherung eigentlich in diesem Zusammenhang? Also wie stellt man wirklich sicher, dass man eben nicht so anfällig ist, wie das gestern passiert ist und dass dann auf einmal ein einzelner Verteidiger wie Kevin Schlotterbeck oder Jonathan Tah in der ersten Halbzeit gegen 2 Griechen verteidigen muss?
Die Konterabsicherung ist manchmal einfach eine ganz einfache mathematische Frage. Also wenn ich 5 Verteidiger aufstelle hinten, die auch immer hinten bleiben, dann bin ich natürlich besser für Konter abgesichert, als wenn da nur 3 stehen, wie das bei Deutschland jetzt der Fall war. Es ist aber auch eine Frage des individuellen Wollens und Könnens. Also wie gut können diese Spieler dann nach dem Ballverlust sofort nach hinten mitarbeiten? Auch eine Frage der Aufstellung. Also wie gut stelle ich mich auf, dass ich auch, wenn der Ball verloren geht, sofort in eine gute defensive Ordnung zurückkehren kann? Da kann man jetzt sagen, einerseits, es war ein Testspiel gegen Griechenland. Ich denke schon, dass man dann während der EM noch 2-3% mehr hinbekommt. Aber auch, es ist auch eine sehr riskante Aufstellung, die Nagelsmann da probiert. Da sind dann häufig nur 3 oder 4 Mann hinten für die Absicherung.
Julian Nagelsmann hat den Kern seines Teams ja im Grunde auch erst im März zusammengestellt. Besteht die Gefahr, dass man bis zur EM nur ein System gut kann, das wäre ja schon mal gut, aber dann eben während des Turniers entschlüsselt wird und man dann keinen Plan B hat? Oder glauben Sie, ist die zweite Reihe personell gut genug, um das dann aufzufangen und dann trotzdem die Gegner vor neue Probleme zu stellen?
Es ist natürlich eine grundsätzliche Gefahr. Einerseits natürlich, dass diese Mannschaft relativ schnell entschlüsselt wird, weil sie keinen Plan B hat. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass diese Mannschaft nicht häufig zusammengespielt hat. Würden wir bei einer Clubmannschaft davon reden, dass sie 3 Spiele miteinander gemacht hat, dann würden wir nicht von einer eingespielten Mannschaft reden, sondern dann würden wir von einer Mannschaft reden, die sich noch finden muss. Und natürlich haben da Nationen wie England, wie Frankreich, die seit Jahren beziehungsweise teilweise seit einem Jahrzehnt mit demselben Trainer arbeiten, einen klaren Vorteil, weil die Spieler dort deutlich genauer wissen, was der Trainer von ihnen möchte.
Einschätzungen von Taktikexperte Tobias Escher. Julian Nagelsmann hat übrigens jetzt auch endgültig seinen Kader nominiert. Gestrichen hat er noch den 4. Torwart Alexander Nübel. Die Fußball-Europameisterschaft soll ja auch ein nachhaltiges Turnier werden. Das predigt der Veranstalter, die UEFA, aber auch der DFB und auch die Politik seit Jahren. Und auch Sponsoren werben mit dem Versprechen, dass ihre Produkte nachhaltig sind. Adidas zum Beispiel. Zur sozialen Gerechtigkeit gehören aber auch die Arbeitsbedingungen bei den Zulieferfirmen. Und da sieht sich der Sportartikelhersteller schweren Vorwürfen aus Kambodscha gegenüber. Felix Lill mit den Einzelheiten.
In den Augen von Citynet Lee war Adidas immer eine Qualitätsmarke. Heute sieht er das anders. Wenn der Präsident des unabhängigen Gewerkschaftsbunds in Kambodscha jetzt über den deutschen Sportartikelhersteller redet, fällt das Wort Lohnraub.
Bei 8 Zulieferern von Adidas hat es 11,7 Millionen US-Dollar Diebstahl an 30.000 Arbeitskräften gegeben. Das ist Geld, das den Menschen zusteht, die für Adidas Kleidung hergestellt haben.
Die Zahlen basieren auf einer Schätzung von der Kampagne für saubere Kleidung, einem Verbund von NGOs und Gewerkschaften. Es sind schwere Vorwürfe, die Citynet Lee auf einer Veranstaltung der NGOs Gesellschaftsspiele e.V. und Fairness United Ende Mai in Berlin erhebt. Die Kurzfassung: Adidas habe es zugelassen, dass Arbeitskräfte in seiner Lieferkette nicht bezahlt worden seien und unternehme bis heute nichts dagegen. Gerade im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft der Männer, die in Kürze in Deutschland beginnt, ist so ein Vorwurf brisant. Adidas gehört zu den offiziellen Sponsoren der EM, deren Veranstalter betonen, die nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten zu organisieren. Hört man den Gewerkschafter Lee, kommen Zweifel auf. Kambodscha ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte für Adidas. Der Mindestlohn beträgt 204 US-Dollar pro Monat, schon das zu wenig für einen angemessenen Lebensstandard. Als wegen der Corona-Pandemie die Produktion in Kambodscha gestoppt werden muss, hätten viele Arbeitskräfte nur eine geringe Lohnfortzahlung erhalten und sich deswegen verschuldet, erzählt Lee. Hulu Garment, ein Betrieb in der Hauptstadt Phnom Penh, der Kleidung für Adidas hergestellt hat, habe dies ausgenutzt.
Nach einem Monat, im April 2020, wurden die Arbeitskräfte zurückgeholt. Der Betrieb hat ihnen einen Vertrag vorgelegt, den sie unterschreiben müssten, damit ihnen der Lohn ausgezahlt werden könnte. Rund 200 Personen unterschreiben das auch, aber sie bemerken erst einige Tage später, was sie da unterschrieben hatten. Es war ein Aufhebungsvertrag. Damit haben sie alle Ansprüche auf eine Abfindung oder Kündigungsfrist verloren.
Es folgten Proteste. Ein Schiedsgericht, das von der Gewerkschaft als kaum neutral angesehen wird, entscheidet aber, unterschrieben ist unterschrieben. Hulu Garment schulde seinen Ex-Angestellten nichts weiter. Artemisa Liaya von der Kampagne für saubere Kleidung sieht Adidas ebenfalls in der Verantwortung.
In unserer Meinung als Kampagne sind Modemarken eigentlich die, die diese Macht haben gegenüber Zulieferern. Wir wissen das schon, dass die sind nicht den direkten Arbeitnehmer von Adidas. Ich nehme jetzt als Beispiel Adidas, hat so viel Macht wie diesem Lieferkette. gebaut ist, dass sie eigentlich genauso so ein verantwortlich dafür sein sollten.
Der Jahresumsatz von Adidas hat 2023 rund 21 Milliarden Euro betragen. Und beim Konzern ist man sich keiner Schuld bewusst. Auf Anfrage heißt es:
Wir weisen die Vorwürfe entschieden zurück. Sie sind unzutreffend. Die Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller Hulu Garment und einem unserer Lizenznehmer war von vornherein befristet und ist wie vertraglich vereinbart im August 2020 ausgelaufen. Alle Aufträge wurden abgearbeitet und vollständig bezahlt.
Adidas stelle seit mehr als 25 Jahren mit vielfältigen Maßnahmen faire und sichere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten seiner Lieferkette sicher, schreibt das Unternehmen.
Ein Team von weltweit rund 50 ExpertInnen arbeitet an der Anwendung und Einhaltung unserer Arbeitsplatzstandards. Im Jahr 2023 führte Adidas mehr als 1200 Fabrikaudits bei Zulieferern durch. Bei Verstößen gegen unsere Standards gibt es einen Sanktionsmechanismus bis hin zur Beendigung der Geschäftsbeziehung.
Aber nicht nur eine kambodschanische Gewerkschaft erhebt Vorwürfe. In einem offenen Brief an Adidas von der Initiative Sport handelt fair, der von 49 Institutionen unterzeichnet wurde, heißt es im Januar dieses Jahres:
Es darf nicht sein, dass Arbeiterinnen und Arbeiter auch in ihren Zulieferbetrieben wochenlang Überstunden leisten müssen, gesundheitliche Schäden durch mangelnden Arbeits- und Gesundheitsschutz erleiden, Hungerlöhne erhalten, unter zu hoher Arbeitslast arbeiten, weshalb Pausenzeiten oft nicht eingehalten werden und ihre Jobs verlieren, sobald sie sich gegen die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen wehren. Bitte kümmern Sie sich umgehend darum, dass mehr als nur 1% des Trikotpreises bei den Textilarbeiterinnen und Arbeitern ankommen und es keine Zwangsarbeit in der Trikotproduktion mehr gibt.
Siti Netayi hat weitere Vorschläge.
Die Verbraucherinnen können auch Druck ausüben durch ihr Kaufverhalten. Und Adidas sollte einen Fonds auflegen, der dann bei Ausfällen eingreifen könnte. Wenn Adidas nur 15 Cent pro hergestelltem Schuh zurücklegen könnte, wäre das schon eine Hilfe.
Aber solche Schritte seitens großer Sportartikelhersteller werden Siti Netayi und seine Mitstreiter wohl hart erkämpfen müssen. Denn nach Auffassung von Adidas ist die eigene Lieferkette offenbar längst nachhaltig.
Felix Lill über die Vorwürfe gegenüber EM-Sponsor Adidas, sich nicht genug für Arbeiterinnen und Arbeiter in Kambodscha einzusetzen. Über eine andere Schattenseite des Fußballs hat das Recherchenetzwerk Korrektiv vor 2 Jahren berichtet. Draußen Helden, drinnen Gewalt, das Schweigen der Spielerfrauen ist der Artikel überschrieben. Und darin geht es darum, wie bekannte Fußballer gegenüber ihren Freundinnen ihre Macht ausnutzen und teilweise gewalttätig geworden sein sollen. Darüber zu sprechen ist den Frauen oft nicht möglich. Das Berliner Ensemble hat jetzt in ihrem Theaterstück Spielerfrauen versucht, diese Lücke mit Fiktion zu schließen. Tamara Keller hat sich das Stück angesehen.
Was haben Fußball und der Physiker Robert Oppenheimer gemeinsam?
Hä? Sehen Sie, funktioniert. Ich fühle mich gleich wie ein Experte. Ich habe gleich Lust bekommen, die Abseitsregel noch weiteren Menschen zu erklären. Heute Abend zum Beispiel, da habe ich ein Date. Vielleicht könnte ich da ja einfach die Abseitsregeln erklären. Nach so ein paar Bier, ein bisschen zu laut.
Niemand kann einem Mann widerstehen, der etwas zu laut die Abseitsregel erklärt.
Im Bühnenstück Spielerfrauen ist Professor Oppenheimer besessen von Fußball und erklärt seiner Studentin die Abseitsregel so, wie sie schon vielen Frauen von einem Mann erklärt wurde. Er mansplained. Das beschreibt die Essenz des Stücks sehr gut. Es geht im Kern um
Fußball, Fußball, Fußball.
Aber eben nicht nur.
Die Idee kam im Prinzip von Sina Martens und mir, die ja auch mit auf der Bühne steht, mit der ich das zusammen entwickelt habe. Und wir haben ja 2022 ein Stück über Britney Spears gemacht.
Erklärt Regisseurin Lina Brasch.
Und da ist uns bewusst geworden, dass sozusagen, dass es Figuren in der Popkultur gibt, deren Schicksal eigentlich fast griechischen Tragödien ähneln. Und wir gedacht haben, dass man gar nicht unbedingt immer Goethe und Schiller und Kleist unbedingt auf die Bühne bringen muss, um diese Tragödien zu erzählen, sondern dass wir auch in der Jetztzeit genug Geschichten haben, die es wert sind, erzählt zu werden und dass es da Figuren und Personen gibt, die normalerweise keine Stimme haben.
In der Länge von
1,5 Stunden.
Ja, 245 Minuten.
Wechseln Szene und Rollen, verkörpert von Sina Martens und Gabriel Schneider sehr oft. Vom Profispieler zum angeblichen Vorbild jeder Spielerfrau, den Kardashians, über Luis Rubiales Mutter im Hungerstreik hin zur Mini-Hommage an Taylor Swift, nur um kurz darauf die erfolgreichste Spielerfrau jemals zu bewundern. Victoria Beckham.
Wenn man nicht ausgerechnet David Beckham geheiratet hat, hat man vermutlich nichts davon. Außer eine Welt natürlich, in der wir alle daran leiden, nicht David Beckham geheiratet zu haben.
Die häufigen Wechsel erinnern an den Zitate-Klangteppich aus den sozialen Netzwerken vom Anfang des Stücks und erzeugen auch ein bisschen den Effekt, als würde man dort über seine eigene Timeline von Video zu Video springen. Im einen Moment schmettert Gabriel Schneider als Mats Hummels-Fan eine Ballade, im anderen steht Sina Martins mit dem Ball am Fuß da, bereit zum Torschuss. Zusatztraining brauchte es da keines, wie Lena Brasch erzählt.
Also Sina selbst kommt aus einer Fußballerfamilie. Sie hat selber lange Fußball gespielt. Ihr Vater ist Trainer, ihr Bruder ist Spielerberater. Und bei mir ist es so, dass ich mich nicht besonders für Fußball interessiere, aber sehr um die Popkultur beziehungsweise ja um diese kulturellen Aspekte so drumherum.
Das Stück ist eine fiktive Annäherung an den Fußballkosmos und trotzdem werden in den Nebensätzen gekonnt Fakten vermittelt.
Jeder Skandal um einen knutschenden Funktionär ist interessanter als die sportliche Weltklasseleistung einer weiblichen Fußballmannschaft.
Fehlende sportliche Anerkennung für Spielerinnen wird ebenso behandelt wie der Schiedsrichterinnenmangel in der Bundesliga der Frauen. Und das Fiktive schließt die Lücken dort, wo in der Realität den Frauen das Sprechen verboten wurde.
Genau diese Schweigeverträge sind eben auch ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben und sind im Prinzip auch ja vielleicht so ein bisschen der Ausgang, auf dem diese ganze Geschichte so ein bisschen basiert und wie mit Macht umgegangen wird. Und wir versuchen nicht unbedingt immer alles auszusprechen, was man meint, sondern vielleicht die Geschichten drumherum zu erzählen oder das mit Bildern zu erzählen.
Das gelingt Regisseurin Lena Brasch, insbesondere in einer Szene, in der es sich ein Spieler mit seiner Spielerfrau gemütlich macht. Im heimischen Whirlpool, verkörpert auf der Bühne durch ein schön ausgeleuchtetes Bällebad. Die Unterhaltung beginnt auf Augenhöhe, mit zärtlichen Gesten und Liebesgeständnissen, untermalt von Klavierinterpretationen der Stadionlieder »Steh auf« und »We are the Champions«. Aber Satz für Satz wird die Problematik in der Beziehung der beiden sichtbarer, bis... der Profispieler seine Frau mit den Plastikbällen beschmeißt, nur damit sie wenige Minuten später entgegnet...
Ich bin kein Ball. Ich bin kein Ball. Ich kriege blaue Flecken, wenn man mich tritt. Ich fange an zu bluten. Ich bin kein Ball.
Es ist eine gelungene Inszenierung, die die Machtstruktur im Fußball fiktiv untersucht und in den Kontext zu anderen gesellschaftlichen Problemen setzt. Damit kommen die, die den Fußball lieben, genauso auf ihre Kosten wie diejenigen, die gar nichts damit am Hut haben.
Tamara Keller über das Theaterstück Spielerfrauen, das das Berliner Ensemble in der kommenden Woche aufführt. Die Fußball-EM wird Millionen von Menschen ins Land locken. Größer ist kaum ein anderes Sportevent, außer zum Beispiel die Olympischen Sommerspiele. Der Deutsche Olympische Sportbund arbeitet ja an einer Bewerbung für 2036 oder 2040 und hatte dabei auch gesagt, ohne Befragung der Bürgerinnen und Bürger gibt's keine Bewerbung. Ob es aber wirklich ein verpflichtendes Referendum in den möglichen Ausrichterstädten geben wird, das ist unklar. Meine Kollegin Marina Schweizer hat dazu die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser gefragt.
Im Koalitionsvertrag steht, dass sie eine Olympia- und Paralympics-Bewerbung unterstützen, wenn die Bevölkerung rechtzeitig einbezogen wird. Jetzt hat Berlins Innensenatorin Iris Spranger zum Beispiel im Herbst schon mal durchscheinen lassen, dass sie die Bevölkerung nicht befragen wollen würde. Ab wann gelten die Menschen denn als einbezogen aus Ihrer Sicht?
Naja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Einbeziehung. Man kann mit einem Bürgerentscheid, wie man es klassisch macht, man kann aber auch Foren bilden, sie einladen, gucken, sich ein Meinungsbild holen. Ich glaube, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Sie haben vorhin Umfragen angesprochen. Und ich glaube, wenn man den Menschen die veränderten Rahmenbedingungen auch sagt, dass dann viel eher auch Bereitschaft dafür da ist, Olympische Spiele, Paralympische Spiele in Deutschland wieder durchzuführen. Und ich glaube, dass man nach diesem Sportsommer in Frankreich bei Olympischen Spielen in Paris schon sehen wird, welchen Mehrwert das hat, auch in Europa Olympische Spiele zu haben.
Kurze Nachfrage dazu. Reicht Ihnen das, was der Deutsche Olympische Sportbund da jetzt bisher an Foren veranstaltet hat, bei denen es ja relativ wenig Zulauf gab, sowohl im Netz als auch in Präsenz?
Ich glaube, dass man vielleicht für die Beteiligung noch ein bisschen mehr machen muss, wenn es auch in die Richtung geht. Also wir sind ja jetzt noch ganz am Anfang des Stadions. Insofern braucht man da sicher noch ein bisschen mehr Einbeziehung.
Das sagt SPD-Politikerin Nancy Faeser im Interview der Woche des Deutschlandfunk. Das ganze Interview gibt es morgen ab 11.05 Uhr zu hören, hier im Programm oder in der Deutschlandfunk-App. Letztes Jahr hat Iga Świątek fast 3 Stunden gebraucht, um den Tennis Grand Slam in Paris zu gewinnen. Dieses Jahr hat sie dann im Finale wieder den Turbo eingelegt. Kaum länger als 1 Stunde hat es gedauert, bis sie die Italienerin Jasmin Paolini besiegt hat. 6:2 und 6:1. AD-Reporter Guido Ringel hat das Spiel beobachtet. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, warum Paolini heute praktisch keine Chance hatte.
Ja, weil die Iga Świątek, die Nummer 1 der Welt, gezeigt hat, wo es lang geht. Und das kann sie wie keine andere. Es ist halt einfach so, dass die Polin auch gerade dann in den wichtigen Phasen umschalten kann. Von Nervosität keine Spur. Sie ist jetzt keine perfekte Spielerin. Zum Glück auch ihr unterlaufen Fehler. Aber in der Summe ist das halt natürlich unwiderstehlich. Paolini war immer in die Enge getrieben, musste viel laufen, war ständig in der Defensive, konnte ihr Spiel aus den Matches zuvor in diesen Runden, wo sie ihre Gegnerin selbst geschickt hat und die aktivere war, nicht durchbringen, weil Świątek praktisch mit dem ersten Schlag von der Grundlinie in der Lage ist, Druck zu machen und ihre Gegnerin zu beherrschen. Das schafft sie wie keine andere und das hat sie auch im Finale, und das muss man erst mal schaffen, in einem so wichtigen Spiel, das wieder umgesetzt, und deswegen war die Außenseiterin auch wirklich klar unterlegen.
Świątek hatte ja in der 2. Runde gegen Naomi Osaka die meisten Probleme, musste da sogar einen Matchpoint abwehren. Danach ist sie ja wirklich durch das Turnier geflügt. Was hat sich seit diesem Spiel verändert?
Ja, vielleicht braucht es manchmal solche Momente, um daraus besondere Kraft zu schöpfen. Also Naomi Osaka ist von ihrem Tennis her natürlich diejenige, die am ehesten einer Iga Świątek Paroli bieten kann. Aber die hatte in ihren letzten Jahren so manche Probleme. War ja mal die Nummer 1, hat auch Grand-Slam-Turniere gewonnen. Dann eine Delle in ihrer Karriere. Sie ist auch Mutter geworden mittlerweile. Aber ihr Tennis ist halt immer noch echt richtig gut. Aber was sie mittlerweile nicht mehr zum Champion macht, ist die Tatsache, dass Iga Świątek in den wichtigen Momenten die Präsenz zeigt und sich konzentrieren kann auf die Punkte, auf die es letztlich dann ankommt. Keine Nervosität, keine Fehler, richtig rauf auf den Ball, mutig sein, und das Risiko wird dann eben belohnt in den besten Fällen. Das ist bei Iga Świątek der Fall. Und wenn du solche Phasen überstehst, dann sammelst du natürlich Kraft und Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben. Und wenn Naomi Osaka die denkbar schwerste Hürde erst einmal aus dem Weg geräumt ist, dann sind alle anderen, ich will jetzt nicht sagen, leicht zu besiegen, aber dann eben doch für eine Nummer 1 der Welt leichter.
Selbstbewusstsein ist ein gutes Stichwort. Selbstbewusst kann sicherlich auch Alexander Zverev sein. Der steht morgen in seinem 2. Grand-Slam-Finale. Gestern ist bekannt geworden, dass der Prozess gegen ihn eingestellt wurde, gegen eine Geldzahlung von 200.000 Euro. Seine Ex-Freundin hat ihm vorgeworfen, dass er sie angegriffen haben solle, aber beide hätten den Konflikt jetzt gemeinsam lösen wollen, so das Gericht. Und Zverev gilt damit auch als unschuldig. Hatte dieser Prozess während des Turniers irgendwelche Folgen für ihn?
Nein, das hat er zumindest nicht nach außen demonstriert oder irgendwie durchblicken lassen. Im Gegenteil, er war in der Lage, alles auszublenden. Wenn man über 2 Wochen Grand Slam noch immer im Turnier ist, dann muss man auch entsprechend fest sein in seiner Psyche, darf sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Die Abläufe müssen stimmen, die fertigen Abläufe, die Gewohnheiten, und es muss alles harmonieren und zusammenpassen. Wenn es da irgendeinen Störmoment gegeben hätte, dann würde er nicht im Finale stehen. Insofern ist er mittlerweile in der Lage, auch mit seinem gereiften Alter, mit seiner gereiften Persönlichkeit, Dinge auszublenden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das heißt, in den Tagen der French Open Tennis zu spielen. Richtig gutes sogar. Und deswegen ist er da auch einen Schritt vorangekommen.
Kurze Frage zum Abschluss. Welche Chancen hat er morgen gegen Carlos Alcaraz?
Ja, gute. Viele Kollegen sagen hier, wir haben heute schon noch mal uns umgehört, wenn es momentan einen Spieler auf der Welt gibt, der Carlos Alcaraz besiegen kann, dann ist es Alexander Zverev. Nach den Eindrücken dieser Zeit hier in Paris würde ich das auch so unterschreiben. Also das wird für Zverev die größtmögliche Herausforderung, aber da geht was.
AD-Reporter Guido Ringel über die Chancen von Alexander Zverev im Finale morgen. Keine deutsche Beteiligung wird es morgen im Finale der Handball-Champions League der Männer geben. Wir haben es am Anfang der Sendung schon gehört. Der THW Kiel hatte gegen Barcelona im Halbfinale große Probleme und es ist nicht besser geworden. Hier der Spielbericht von Thorsten vom Wege.
Das war, anders kann man es nicht sagen, eine Demütigung für den THW Kiel. 18:30 hieß es am Ende im 2. Halbfinale am Champions League Final Four in Köln gegen den großen FC Barcelona, der Rekordchampion aus Katalonien. Der war eine Nummer zu groß für die Kieler an diesem Tag. gleich mit 3:0 lagen die Iberer in Führung. Dann kam Kiel zurück, hatte eine gute Phase, führte mit 6:5, aber das war ein Strohfeuer. Denn erneut zog Barcelona das Tempo an über die Station 9:6 bis zum Pausenstand von 15:9. Hatte man eigentlich schon vor dem Wechsel klare Verhältnisse geschaffen. Dann wehrte sich Kiel nochmal, kam auf 18:14 heran, aber dann war es vorbei mit der Herrlichkeit der Norddeutschen. Am Ende war es ein Scheibenschießen für Barcelona, das damit erneut ins Finale einzieht. Gegner ist ja Aalborg, die Dänen besiegten zuvor. Titelverteidiger SC Magdeburg in einer durchaus dramatischen Partie mit 28:26.
In der Kleinstadt Balve in Nordrhein-Westfalen finden an diesem Wochenende die deutschen Meisterschaften im Dressur-, Spring- und Parareiten statt. Die heutigen Wettbewerbe in der Dressur dominiert Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl. Alexander Lorenz berichtet.
Na geht doch, wird sich Jessica von Bredow-Werndl gedacht haben. Schönheitsfehler wie die zum Auftakt im Grand Prix blieben diesmal aus. Ohne größere Schwächen kam die Olympiasiegerin mit ihrer Goldstute Dallera im Grand Prix Special auf 81,079%. Der deutsche Meistertitel somit erfolgreich verteidigt. Dahinter machten Frederik Wandres und Ingrid Klimke das Podium komplett. Dressur-Ikone Isabel Wert ging leer aus und belegte Rang 5. Am Sonntag steht in Balve noch die Kür auf dem Programm. Auch da ist Jessica von Bredow-Werndl Favoritin und Titelverteidigerin. Bei den Springreiterinnen wurde Emilia Löser zum ersten Mal deutsche Meisterin. Die 23-Jährige setzte sich nach 2 Umläufen im Stechen gegen Justine Tebbel durch. Platz 3 ging an Vielseitigkeitsweltmeisterin Sandra Auffarth.
Jessica von Bredow-Werndl wird auf jeden Fall auch bei den Olympischen Spielen in Paris an den Start gehen, mit 38 Jahren. Im Reitsport ist dieses Alter kein Problem, in anderen Sportarten sehr wohl. Das erlebt gerade Kanute Hannes Aigner. Er hat die Olympia-Quali knapp verpasst und muss jetzt sogar um seine Karriere bangen, weil er seine Sportförderung verlieren könnte. Benedikt Kaninski mit den Hintergründen.
Kanuslalom-Weltmeister 2018, Bronze bei den Olympischen Spielen in London und Tokio. Hannes Aigner ist seit 18 Jahren einer der besten deutschen Kanuten. Ans Aufhören hat er bisher nicht gedacht.
Ich hatte bei den Leistungsdiagnostiken in den vergangenen Monaten exzellente Werte, die überhaupt keine Hinweise darauf zulassen, dass ich mich körperlich zurückentwickeln würde. Also da bin ich mit meinen 35 Jahren noch nicht am Ende und würde ganz gerne meine Karriere fortsetzen, aber dafür brauche ich eben auch den Support vom Deutschen Kanuverband.
Diesen Support sieht Aigner jetzt gefährdet. Der Verband habe ihm gegenüber erklärt, dass er mit 35 Jahren inzwischen zu alt sei und fortan auf jüngere Athleten gesetzt werde. Ein Missverständnis, sagt der Sportdirektor des Deutschen Kanuverbands Jens Kahl.
Also erstens hat der Verband nie gesagt, dass er abserviert wird und zweitens hat er eine falsche Vorstellung von Potenzialförderung.
Der DKV habe für das Kanuslalom-Team nur 12 Sportförderplätze der Bundeswehr zur Verfügung. Diese vergebe man seit 20 Jahren nach einer einheitlichen Strategie.
Um junge Sportler an die Weltspitze heranzuführen und um die Olympialeistung abzusichern. Das sind die zwei Punkte, die sich ein bisschen widersprechen oder zumindest eine andere Zielrichtung haben. So, und dann ist es logisch, dass wir nach Olympischen Spielen versuchen, natürlich junge Sportlerinnen und Sportler mit Potenzial da reinzunehmen in die Bundeswehrförderung, damit die in den 4 Jahren aufgebaut werden können. Und dann 2 Jahre vor Olympia uns konzentrieren mit der Bundeswehrsportförderung auf die potenziellen Medaillengewinner.
Die Trainer hätten außerdem objektive Leistungskriterien, mit denen das Potenzial der Athleten bestimmt werde. Hannes Aigner erklärte dagegen, dass das Entwicklungspotenzial einzelner Sportler auch eine Auslegungssache sei. Ein klärendes Gespräch habe bisher nicht stattgefunden. Bei der nationalen Olympia-Qualifikation ist Aigner knapp hinter dem 10 Jahre jüngeren Noah Hegge auf dem 2. Platz gelandet, wird also in dieser Disziplin nicht in Paris starten. Und das, obwohl Aigner den Startplatz mit seiner Leistung bei der Weltmeisterschaft in London überhaupt erst herausgefahren hatte. Nach den Olympischen Spielen wird der Deutsche Kanuverband dann entscheiden, wie es mit Aigners Sportförderung bei der Bundeswehr weitergeht. Wenn Aigner nur wegen seines Alters die Sportförderung verlieren sollte, könnte der Vorwurf der Altersdiskriminierung im Raum stehen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, soll eine derartige Diskriminierung verhindern. Da Aigner Sportsoldat ist, kann er sich allerdings zumindest gegenüber der Bundeswehr nicht darauf berufen, erklärt die Sport- und Arbeitsrechtlerin Julia Kleen.
Und hier gilt eben das Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten. Das ist zwar weitgehend angelehnt an das AGG, also viele Vorschriften sind sehr ähnlich, aber hier gibt es eine Besonderheit. Und zwar kennt das Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten das Verbot der Altersdiskriminierung eben gerade nicht.
Aigner sei aller Wahrscheinlichkeit nach auch gegenüber dem Kanuverband nicht in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis. Ob das AGG dann gelte, müsse im Einzelfall geprüft werden. Es war zum Beispiel die Grundlage dafür, dass Fußballschiedsrichter Manuel Gräfe erfolgreich gegen die Altersgrenze von 47 Jahren für Schiedsrichter in der Bundesliga geklagt hatte. Johannes Herber von der Athletenvertretung Athleten Deutschland fordert generell mehr Transparenz der Verbände bei den Nominierungsregelungen.
Unser Plädoyer ist ja auch, wenn es eben zu Dissens kommt, also wie jetzt im Fall Hannes Aigner, dass es dann eigentlich eine übergeordnete Stelle gibt, die in solchen Fällen schlichten kann. Und das gibt es aktuell nicht. Und das führt eben dann immer wieder dazu, dass Athleten sich an die Öffentlichkeit gehen oder dass sie einfach den Kürzeren ziehen oder sie gehen vor Gericht. Und auch dort haben sie meistens keine guten Chancen, weil eben auch Gerichte sich selten wirklich in dieser Sportspezifik auskennen.
Der Konflikt zwischen Hannes Aigner und dem Deutschen Kanuverband wäre wohl dadurch nicht verhindert worden. Aber er zeigt, dass auch im Sport ein gesetzlicher Rahmen zum Schutz vor Altersdiskriminierung helfen könnte.
Was zählt mehr, Potenzial oder aktuelle Leistung? Ein Beitrag war das von Benedikt Kaninski. Der Kunstrasenplatz, aufgewölbt wie ein Teppich. Das Vereinsheim voller Schlamm, die Tennisplätze zerstört. Beim TSV Miedelsbach in Baden-Württemberg hat das Hochwasser verheerende Schäden hinterlassen. Und es ist längst nicht der einzige Sportverein, der von den Fluten betroffen ist. Wie groß die Schäden insgesamt sind, können weder der bayerische noch der baden-württembergische Sportverband bereits beziffern. Es werden aber viele Millionen sein. Ein weiteres Beispiel, wie die Klimakrise den Sport trifft, was Sportvereine tun können, um sich dagegen zu schützen. Darum ging es gestern bei einer Veranstaltung des Projekts Klimafit in Stuttgart. Dort habe ich auch mit der Geografin Sabine Hafner gesprochen. Sie berät unter anderem Kommunen dabei, wie die sich auf Klimarisiken vorbereiten können. Und zunächst habe ich sie gefragt, ob solche Fluten die neue Realität sind, auf die sich Sportvereine einstellen müssen.
Ja, das ist die Realität. Da müssen sich nicht nur die Sportvereine drauf einstellen, sondern unsere gesamte Gesellschaft. Jahrhunderthochwasser werden immer öfter der Fall sein und wir werden aber jetzt auch ein Jahrhundert der Hochwasser haben. Also das ist die neue gesellschaftliche Realität. Da müssen wir uns alle anpassen, aber auch immer noch etwas tun, damit wir diese Jahrhunderthochwasser so weit wie möglich, so gering wie möglich zu halten, ja.
Ist diese Realität aus Ihren Erfahrungen bei Sportvereinen, Sportverbänden und auch bei Planern, Planerinnen auf kommunaler Ebene, wenn es um Sportstätten angeht zum Beispiel, angekommen?
Nein, noch überhaupt nicht. Also das ist in vielen Fällen, da ist die Adaption noch überhaupt nicht da. Was es an Möglichkeiten gibt, nämlich auf der einen Seite technische, bauliche Veränderungen zu machen, aber auch organisatorische Veränderungen zu machen, das ist noch nicht angekommen. Und auf der anderen Seite, von planerischer Seite, auch von kommunalplanerischer Seite, da sind auch noch nicht mal die Wege dargestellt, sozusagen sowas auch ein Stück weit zu vermeiden. Nein, das ist noch nicht in die Köpfe der Verantwortlichen eingegangen.
Wie kann sich das ändern?
Das kann sich auf der einen Seite ändern, indem man solche Katastrophen hat. Das ist der schlechteste Weg, nämlich das ist so eine Anpassung durch die Katastrophe. Ansonsten sollte man da eigentlich strategisch daran gehen. Also sich genau zu überlegen, was wird auf mich, auf den Verein zukommen? Was für Anpassungsmaßnahmen sind notwendig? Ja, gerade Hochwasser ist immer schwierig für den Verein zu handeln. Man weiß nicht ganz genau, wo es kommt. Das ist schwer zu prognostizieren. Aber trotzdem eine Vorsorge zu haben, so banal das auch klingt, jetzt einfach mal den Sand da zu haben und die Säcke da zu haben und die Vereinsmitglieder, die diese Säcke dann auch füllen können, damit man so wenigstens das grob mal das Vereinshaus, die Sportstätte ein bisschen abschützen kann. Oder aber auch zu wissen, wo ist der nächste Gullideckel, welchen kann ich dann öffnen, damit die Wassermassen schneller abfließen. Das ist so die eine Seite. Man kann viel besser natürlich drauf reagieren auf Hitzeereignisse. Da wissen wir, dass die auch zukünftig kommen werden. Da gilt es dann jetzt auch eben auch klimatisch dann da zu reagieren und zu sagen, okay, wir brauchen halt jetzt einfach auch Klimaanlagen in unseren Trainingsstätten. Das wird ist natürlich auch wieder mit sehr viel Energieaufwand verbunden. Wir brauchen dementsprechend aber auch nochmal ja andere Organisationen, Organisationsstrukturen in diesem Sinne auch, wann findet das Training Training statt, eben nicht nur in der Mittagspause oder in der Mittagshitze, sondern dann eher in den Abendstunden. Wann findet der Wettkampf statt? Nicht in den Sommermonaten, sondern dann eben gegebenenfalls dann auch im Herbst. Und man braucht dann vor allen Dingen auch Menschen, die geschult sind, mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen, nämlich dann auch im Ernstfall darauf eingehen zu können, eingreifen zu können, was mache ich, wenn eine Sportlerin oder ein Sportler einen Hitzeschlag hat. Also das sind alles die Themen, die jetzt bespielt werden müssen. Und da sind die Vereine, die ja in der Regel wirklich ehrenamtlich getragen sind, die sind dann auch massiv überfordert, ne?
Weil das heißt, ein
neues Thema auf die Vereine dann einfach zu.
Jetzt ist es in Süddeutschland so, genauso wie wir das auch im Ahrtal erlebt haben, dass jetzt natürlich für Sportvereine erstmal auch der Wiederaufbau ansteht. Was ist bei dem Wiederaufbau zu beachten aus Ihrer Sicht, wenn wir über Klimaresilienz sprechen?
Also ganz banal, vorher mal eine Risikoanalyse zu machen. In welchem Bereich werde ich meinen Verein wieder aufbauen? Wo sind die Sportstätten angesiedelt? Wo ist der Vereinshaus angesiedelt? Ist es in einem Risikogebiet? Also ist es da potenziell, dass ein Ahrtal 2 etc. entsteht? Ist das dann auch wieder möglich? Und wir haben ja meistens so die Situation, gerade in ländlichen Räumen, dass die Vereine und ihre Sportstätten ziemlich im Außenbereich sein, in landschaftlich idyllischen Gebieten, ist auf der einen Seite schön, aber wenn so ein Gewässer der dritten Ordnung dann ganz schnell über die Ufer tritt.
Also so ein kleiner Fluss.
So ein ganz kleiner Fluss, genau so wie wir es jetzt ja auch im Hochwasser dann auch hatten, ne, dann ist der Verein dann ganz schnell davon betroffen. Und da heißt es dann eben auch, Abstand zu nehmen, den Verein am alten Standort wieder aufzubauen. Und das sind dann aber auch die oberen Behörden. Die Regulierung ist da auch gefordert, um ganz klar zu sagen, nein, das ist ein Überflutungsgebiet, ein potenzielles Überflutungsgebiet, deswegen dann dorthin den Verein nicht mehr zu bauen und dann gemeinsam mit den Vereinen auf eine alternative Standortsuche zu gehen, ja.
Was aber natürlich, gerade wenn wir über Vereine sprechen, über Identitäten, ein ganz schwieriges Thema ist.
Ja. Das ist es oft auf alle Fälle, ne? Also insbesondere wenn Vereinsmitglieder, die seit 20, 30 Jahren an diesem Standort mit viel Engagement gearbeitet haben, viele Feste dort gefeiert haben und den dann plötzlich aufzugeben, das ist schwierig. Aber wir leben halt heute in einer außergewöhnlichen Situation und da sage ich lieber, den Vereinsstandort aufzugeben, als dann irgendwann einen Todesfall zu beklagen.
Die Geografin Sabine Haffner über die möglichen Folgen der Klimakrise für Sportvereine hier in Deutschland. 9 Jahre und 6 Monate Haft, das ist die Strafe für einen ehemaligen Trainer eines Sportvereins in Dessau. Er soll mehr als 300 Mal ein Mädchen missbraucht haben, das er trainiert hat. Das Urteil ist unter der Woche gefallen. Solche Fälle sexualisierter Gewalt im Sport sind kein Einzelfall, das zeigen jetzt auch wieder Recherchen der ARD. Peter Wosny berichtet darüber und kurze Triggerwarnung, im Beitrag wird auch sexualisierte Gewalt beschrieben.
Der ehemalige Weltklasse-Turmspringer Jan Hempel wurde nach eigenen Angaben 14 Jahre lang von seinem Trainer sexuell missbraucht. Die Aufarbeitung dieses Traumas begann für Hempel erst mehr als 2 Jahrzehnte später, im Sommer 2022, als er in einer ARD-Dokumentation an die Öffentlichkeit ging. Und sie dauert noch immer an.
Es ist ein ganz, ganz schwerer Weg. Ich komme damit relativ gut klar, aber es gibt viele, die ich jetzt auch in den letzten 2 Jahren kennengelernt habe, die völlig alleingelassen werden. Ich weiß, dass ich nur die Spitze des Eisberges bin.
Der Fall Hempel hat die Sportwelt erschüttert, aber auch viele andere Opfer ermutigt, sich ebenfalls zu öffnen. So wie Robert Wittkuhn. Der berichtet, als Jugendlicher in einem sächsischen Radsportclub sexuell missbraucht worden zu sein. Damals, so sagt er, hatte ihn ein Vereinsverantwortlicher in seine Wohnung gelockt unter dem Vorwand, dass eine Regenerationsbehandlung notwendig sei.
Da hat es sich ganz schnell dazu entwickelt, dass er eben auch meinen Genitalbereich berührt hat. Es ist natürlich eine absolut sexuelle Handlung, aber er hat das auch irgendwie auf so eine ungewöhnliche Art gemacht, dass ich mir so dachte, der will das noch so professionell rüberkommen lassen.
Wittkuhn verließ daraufhin den Verein. Erst 10 Jahre nach den Übergriffen nahm er wieder Kontakt auf und stellte unbequeme Fragen. Die Antworten enttäuschten ihn.
Der Tonfall war, das sind jetzt alles alte Leute, die haben ihr Leben für den Verein gegeben, die haben auch versucht, damit abzuschließen. Ja, mit was haben die eigentlich abgeschlossen? Mit ihrer eigenen Verantwortung dafür?
In einer Befragung von mehr als 4.300 Mitgliedern deutscher Sportvereine gab fast ein Fünftel an, schon einmal von sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt betroffen gewesen zu sein. Seit Jahren diskutieren Sport und Politik über Maßnahmen gegen Gewalt im Sport. Ergebnis: Eine nationale Anlaufstelle für Gewaltdelikte aller Art soll entstehen, das sogenannte Zentrum für Safe Sport. Wie notwendig das ist, erklärt Maximilian Klein von Athleten Deutschland.
Wir merken in unserer alltäglichen Fallbetreuung immer wieder, wo die Grenzen des Systems sind. Dass Betroffene in Sackgassen laufen, dass Hinweise versanden. Also deshalb ist es so wichtig, dass auch die Prozesse innerhalb des Sports zusammengeführt werden mit dem Prozess zum Aufbau des Zentrums für Safe Sport. Es kann also nicht sein, dass ein Flickenteppich entsteht.
An einem einheitlichen Regelwerk für den Umgang mit Gewalt im Sport, einem Safe Sport Code, hakt es derzeit noch. Zwei Vorschläge wurden entwickelt, allerdings von verschiedenen Institutionen, unabhängig voneinander und ohne gegenseitige Abstimmung. Das Bundesinnenministerium betonte dennoch auf Anfrage, dass das Zentrum für Safe Sport wie geplant 2026 in den Regelbetrieb gehen soll.
Informationen von Peter Wosny. Eine deutsche Medaille hat es bei der Leichtathletik-Europameisterschaft gestern Abend schon gegeben zum Auftakt. Yemisi Ogunleye, Bronze im Kugelstoßen. ARD-Reporter Volker Hirt jetzt live in Rom. Wie wichtig war diese Medaille gleich zum Auftakt?
Ja, das ist natürlich so etwas wie ein Eisbrecher. Man möchte natürlich die gesamte Mannschaft ein bisschen aufmuntern. Und wenn du so eine Medaille gewinnst im Team, dann ist das schon sehr wichtig. Das nimmt den Druck von den anderen. Es war allerdings auch nur eine Bronzemedaille. Und außerdem hatte man die Medaille schon ziemlich eingerechnet. Aber sowas kann auch schiefgehen. Gestern wäre es beinahe schiefgegangen. Nach 3 Versuchen war sie gerade mal auf der Position 8. Und da trennt sich ja die Spreu vom Weizen, denn nur die besten 8 haben dann noch 3 Versuche. Also es war ganz, ganz knapp. Aber egal, sie hat das durchgezogen und da war man echt happy. Und es werden ja sicherlich noch ein paar Medaillen kommen.
Heute Abend vielleicht schon?
Ja, das sehe ich so, denn wir haben 3 Diskuswerferinnen aus Deutschland im Finale der besten 12. Shanice Kraft, Marieke Steinacker und Claudine Vita. Und ich tippe, dass eine von denen ja mindestens auch noch mal Bronze holen kann. Bei den anderen Entscheidungen wird es ein bisschen schwer. Im 100-Meter-Lauf haben wir im Halbfinale zwei, drei Deutsche mit dabei und über 110 Meter Hürden auch 2 Deutsche. Aber da ist das Erreichen des Halbfinales wahrscheinlich schon die Endstation. Im 20 Kilometer gehen hatten wir ja auf eine Medaille gehofft, vor allem durch Christopher Linke, aber der musste abreißen lassen, der musste sogar aufgeben. Der beste Deutsche dann auf Position 8, Leo Köpp aus Berlin.
Live aus Rom, ARD-Reporter Volker Hirt von der Leichtathletik-Europameisterschaft. Vielen Dank für die Eindrücke und Ergebnisse. In einigen Ländern wird schon gewählt. Wir dürfen morgen darüber bestimmen, wie das EU-Parlament die nächsten Jahre aussehen wird. Der Sport spielt in den Wahlprogrammen der Parteien praktisch keine Rolle. Nur Bündnis 90 Die Grünen und die kleinen Partei Bündnis Deutschland haben dem Sport ein eigenes Kapitel gewidmet. Dabei hat zum Beispiel die geplante Super League und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu schon gezeigt, dass die EU eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Sports haben kann. Für den Sportsoziologen Albrecht Sonntag von der Management School in Angers war die Super League ein neuer Erweckungsmoment für die EU-Sportpolitik.
Ich denke, dass die Europäische Union, die Institutionen sehr langsam verstanden haben, dass der Sport eben doch mehr ist als nur ein Business, dass nicht alles an der gleichen Elle gemessen werden kann wie der professionelle Fußball und dass der Sport eben eine sehr wichtige kulturelle, soziokulturelle Funktion hat. Mein Empfinden ist, dass die Akteure in Brüssel ein bisschen hin und her gerissen sind zwischen der Schützung der Funktionen des Markts, des Wettbewerbsrechts und gleichzeitig dem Auftrag, auch die soziokulturelle Funktion des Sports zu bewahren und hier auch schützend einzugreifen.
Das hat Albrecht Sonntag im Deutschlandfunk Sportgespräch gesagt. Zu Gast war dort außerdem noch Volker Hellmund, Leiter des Brüsselers Büros des Europäischen Olympischen Komitees. Das ganze Sportgespräch können Sie hören in der Deutschlandfunk-App. Damit endet diese Ausgabe von Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und morgen, wenn Sie nicht schon gewählt haben, dann auch einen schönen Spaziergang zu Ihrer Wahlurne.